ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute mit Marion Theis und diesem Thema Diskretion, nein, danke. Wo bleibt die Privatsphäre? Früher hat man sich zum Telefonieren zurückgezogen, leise in eine Ecke. Heute sind lautgestellte Videochats gang und gäbe, egal wie intim, ob im Zug, im Restaurant oder im Supermarkt. Influencer weinen öffentlich. Wer krank ist, wem es schlecht geht, der offenbart sich und seine Gefühle auf Social Media. Wie öffentlich wird das Private und was passiert mit unserem Takt- und Schamgefühl? Darüber rede ich hier im Forum bei SWR Kultur mit dem Soziologen Professor Dr. André Kieserling von der Universität Bielefeld, mit Anne Siegitz-Leitner, Professorin für praktische Philosophie an der Uni Innsbruck und mit der Sozial- und Medienpsychologin Johanna Börsting. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft der Uni Hannover. Neulich an der Bushaltestelle, eine junge Frau erklärt einer anderen, wie sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Neulich im Zug. Ein Mann lästert laut am Telefon über eine Kollegin. In beiden Fällen Dutzende Menschen außenrum können nicht anders als zuhören. Frau Börsting, warum verzichten Menschen freiwillig auf ihre Privatsphäre?
Das hat ganz viele unterschiedliche Gründe, aber es geht natürlich in erster Linie um die belohnenden und positiven Aspekte. Wenn ich etwas über mich preisgebe, dann bekomme ich in den meisten Fällen eine Rückmeldung, die mir vielleicht hilft, die dazu führt, dass ich mich positiv fühle oder auch ja positiv bestärkt werde. Mhm. Und das ist natürlich in einem solchen Moment oft wichtiger für die Person als ein potenzieller langfristiger negativer Effekt von weniger Privatsphäre.
Also das ist eher Absicht als Schluffigkeit, wenn sowas passiert, meinen Sie?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber es gibt durchaus auch Situationen, in denen man insbesondere bei der Nutzung von sozialen Medien beispielsweise natürlich absichtlich was von sich preisgibt, um dann diese Rückmeldung zu erhalten. Oftmals ist es aber auch so, wenn man in einem Gespräch ist mit einer Person in der Bahn, im Flugzeug oder im Bus, dass man dann gar nicht so wirklich darauf achtet, wer eigentlich um einen herum ist, weil man mit einer anderen Person im Gespräch ist und sich eher darauf konzentriert und da dann der Fokus liegt.
Herr Kieserling, waren die Menschen vor, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren diskreter als heute?
Das ist schwer zu sagen, wie in allen Fällen, in denen dramatische Änderungen behauptet werden. Ich will ein paar Beispiele nennen. Es gibt ein Buch aus den, ich glaube, 70er Jahren, Die Tyrannei der Intimität von Richard Sennett. Das ist damals breit diskutiert worden und hatte ganz ähnliche Themen. In den 80er Jahren hat die Journalistin Cora Stephan ein Buch geschrieben, Der Betroffenheitskult. Da ging es darum, dass alle möglichen Leute mit der eigenen Betroffenheit hausieren gehen. Und so gibt es immer wieder Versuche, Privates unterzubringen oder vernehmbar zu machen in Lagen, die dafür eigentlich wenig geeignet sind. Und das Handy hat daraus natürlich eine Landplage gemacht. Das ist klar, das sehe ich auch so.
Also das heißt, Sie würden nicht unbedingt sagen, dass Privatheit jetzt zum Auslaufmodell wird?
Also die Wohnungen, die ich aufsuche, meine eigene eingeschlossen, haben nach wie vor Türen. Und da dürfen nur Leute rein, die sehr schmeichelhafte Dinge über den Gastgeber erzählen. Also insofern sehe ich eigentlich nicht, dass die Privatheit in Gefahr ist. Es gibt neue Formen von Exhibitionismus, dieses Wort etwas breiter verstanden als die klinischen Psychologen das machen würden. Das ist sicherlich richtig. Auch diese Online-Exhibitionismen, die Sie angesprochen haben, gehören dazu. Aber man muss natürlich auch sehen, Influencer müssen dieses Fake-Privatleben am Start haben, das mit ihrem privaten Privatleben gar nichts zu tun hat, wie zu hoffen ist, weil sie andernfalls ihre Rolle als Werbefachmann nicht ausführen könnten. Politiker lassen sich mit ihren Enkeln ablichten, weil sie hoffen, dass sie das als vertrauenswürdige Person erscheinen lässt. Mhm. Das sind keine neuen Phänomene.
Sie reden von zwar nicht neuen Phänomenen, aber neuen Formen von Exhibitionismus, wie Sie das gesagt haben. Mehr und mehr Menschen auf der Straße oder auch im Internet legen anscheinend ihre Hemmungen ab, zeigen große Gefühle, outen sich. Würden Sie sagen, Frau Siegitz-Leitner, die Welt ist zu einer riesigen Bühne geworden?
Nein. Es gibt sicherlich Räume, wo das, was vormals als privat gegolten hat, nämlich auch in dem Sinne, dass man das nicht öffentlich preisgibt, jetzt lauter vernehmbar ist. Ja. Aber ich denke, wie Frau Börsting, dass das weniger damit zu tun hat, jetzt zum Beispiel im Bus oder in der Bahn, dass man alle daran teilhaben lassen will, sondern meine Vermutung ist mehr, dass man eben sich dessen gar nicht bewusst ist, dass andere da sind, beziehungsweise dass einem gleichgültig ist, dass die jetzt zuhören müssen und etwas hören, was sie am liebsten wahrscheinlich gar nicht hören würden.
Ja. Aber also, diese Gleichgültigkeit ist ja was Neues, oder?
Es ist in bestimmten Zusammenhängen was Neues und ich sehe eher zwei Tendenzen. Einerseits die Tendenz, dass das, was so als öffentlicher Raum gilt, in manchen Bereichen ich mehr erfahre, was eben vormals in unseren Gesellschaften nicht üblich war, preiszugeben. Gleichzeitig gibt es aber die Tendenz, im engeren sozialen Raum auch viele Dinge zurückzuhalten und nicht sagen zu wollen und zu sagen, oh, ich habe ein Recht darauf, das nicht zu sagen, was vormals eher üblich war. Das heißt, ich darf als Vorgesetzte meine Mitarbeiterinnen ja gar nicht fragen, wie es ihnen geht. Also das könnte schon eine Frage sein, die in den Gesundheitsbereich jetzt zu sehr geht. Also da kann ich schon Probleme bekommen.
Ich finde, dieser Ausgangspunkt, dass man sagt, worüber darf in einer bestimmten Situation gesprochen werden, darf der Vorgesetzte sich für den Gesundheitszustand oder auch nur das allgemeine Befinden interessieren, das führt sehr weit. Also ich denke, dass öffentliche Situationen solche sind, in denen der Neugierige unter Begründungslasten steht. Also wenn mein Chef wissen will, was ich gestern Abend gemacht habe, dann ist es an ihm zu erklären, warum ihn das etwas angeht. Es kann ja sein, dass ich da eingeteilt war für eine Nachtschicht und dann geht es ihn etwas an. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gehört das, wie man so schön sagt, zu meiner Privatangelegenheit. Das sind Rollentrennungen, soziologisch gesehen. Und das Interessante ist eben, dass wir in den meisten Alltagssituationen sehr wenig über uns preisgeben müssen, überhaupt nur rollenspezifisch gefragt sind. Das hat auch mit sozialer Gleichheit zu tun. Wenn wir uns eine Wohnung ansehen als möglicher Mieter, dann wollen wir eben nicht, dass wir nach unserer Religion gefragt werden. Vielleicht nach den Einkommensverhältnissen, das gehört zur Sache dazu. Aber alles andere ist, wie es so schön heißt, unsere Privatangelegenheit. Und ich denke, dass zum Beispiel auf dieser Ebene die Sensibilitäten eher angewachsen sind. Das sehe ich ganz ähnlich wie Frau Siegitz-Leitner. Da sind wir sehr empfindlich und sehr viel empfindlicher als noch vor wenigen Jahrzehnten. Und dann gibt es andere Situationen, da ist nicht der Neugierige, sondern derjenige, der die Auskunft verweigert, begründungspflichtig. Und das definiert das Privatleben.
Wie passt das?
Wenn ich zu spät nach Hause komme, kann meine Gattin mich fragen, warum kommst du so spät nach Hause? Und die Antwort, was geht dich das an, ist ein Scheidungsgrund. Da muss ich dann antworten. Und wenn ich lüge, muss ich das sehr geschickt tun. Also im Privatleben ist man auskunftspflichtig für im Prinzip alle Rollen. Und wenn man nicht will, muss man ein Argument haben. Das gibt es in Familien gar nicht, abgesehen vielleicht von der Weihnachtszeit. Es ist ein Geheimnis, es hat mit Geschenken zu tun.
Ich würde hier gerne etwas ergänzen, nämlich ich unterscheide in meiner Privatheitsforschung ja verschiedene Privatheitssphären, weil es ist hilfreich, wenn wir gar nicht von einer Privatsphäre sprechen oder von Privatheit schlechthin, sondern wir das immer in Beziehungen denken. Das heißt, ich habe eine Privatsphäre einem bestimmten Gegenüber. Ja, das kann eine Institution sein, das kann der Staat sein, das kann meine Arbeitgeberin sein. Das sind für mich Unterscheidungen, die mir helfen, dann auch Gründe zu suchen, warum denn zum Beispiel dem Staat gegenüber bestimmte Dinge und Informationen meinerseits nicht in die Privatsphäre dem Staat gegenüber fallen, weil es mit Aufgaben zu tun hat, für den ich den Staat auch mitbeauftragt habe, sozusagen. Und dann kann ich nicht sagen, aber das geht dich doch nichts an.
Ich würde definitiv zustimmen, dass Privatheit natürlich in Bezug auf soziale Rollen definiert werden kann und auch untersucht werden muss und reguliert werden kann und eben auch in Bezug auf die ja, verschiedenen Gruppen, zu denen man gehört oder von denen man sich vielleicht auch abgrenzen möchte. Also es ist eben nicht nur was Individuelles, sondern auch was Soziales. Was darüber hinaus noch dazu kommt, ist auch die Dimension der Privatheit beziehungsweise die Art der Information, um die es geht. Also sind das klassische informative Informationen, wie beispielsweise meine Krankenversicherungsnummer, sind das eher soziale Dimensionen, wo es dann wirklich um die Nähe und Distanz zu anderen geht? Geht es um psychologische Dimensionen oder Informationen, also darum, wie es mir persönlich emotional geht, welche Wertevorstellungen ich habe und so weiter? Oder geht es um die physische Dimension, also wer steht faktisch in einem Raum neben mir und wo mache ich die Tür eher zu?
Anlass, dieses Thema zu machen, waren ja eher die Beispiele, die ich am Anfang genannt habe. Also das ist dann die Privatsphäre, die man hat, anderen gegenüber in der Öffentlichkeit. Ja, wenn man im Zug ist, im Bus, im Restaurant, ne, dieses laut Telefonieren und so weiter. Ich habe mal im Biologieunterricht gelernt, dass Tiere und Menschen über einen Individualraum verfügen, also eine bestimmte Distanz zu anderen Lebewesen, in der sie sich wohlfühlen. Und wenn die unterschritten wird, dann wird das als Bedrohung empfunden. Gilt das denn noch?
Ja, das gilt. Also ich habe in meiner Forschung hier auch auf Arbeiten zurückgegriffen von Irving Goffman, wo es um Territorien geht. Das ist auch sehr kulturell abhängig, wie nahe mir jemand wirklich körperlich zum Beispiel kommen darf. Und wir merken das, wenn Ihnen jemand, weiß ich, in einem Park, wo kaum etwas los ist, so nahe treten würde, als Sie das zulassen in einem überfüllten Aufzug, dann würden Sie das natürlich als ein Eindringen und als eine Bedrohung sehen. Wir lernen das sozusagen, aber wenn man eine Kultur wechselt und ein Land wechselt, muss man oft neu lernen, was der angebrachte Abstand ist. Aber das ist auch so etwas, was wir selten thematisieren. Viele sind ja zum Beispiel überrascht, dass wenn aus einem Auszug welche aussteigen und mehr Platz ist, dann alle ihre Position ändern. Und das hat damit zu tun, und das ist eigentlich ein Zeichen des Respekts, dass ich sage, wir halten so viel Abstand, wie jetzt möglich ist.
Mhm. Ja. Wenn neuerdings Menschen aber sogar im Aufzug telefonieren auf 2x1,5 Metern, egal ob der voll ist, was sagt das?
Wenn das ein kurzfristiges Zusammensein ist, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
Also, ja. Vielleicht kann man das ergänzen durch eine Beobachtung, die auch von Irving Goffman stammt. Und zwar bezieht die sich auf die Erwartungen an den, der sich das alles anhören muss. Also wenn im Aufzug gesprochen wird, auf die Erwartungen an die anderen, die schweigend daneben stehen. Und es ist ja eine ganz elementare Regel des öffentlichen Lebens, dass man in solchen Lagen so zu tun hat, als hörte man nicht und verstünde man nicht, was die anderen reden. Ob nun in das Telefon oder an den Tischnachbarn gewandt. Und das ist, wie Goffman analysiert hat, deswegen nicht ganz einfach, weil man selbstverständlich hören und wenn es die Sprachkenntnis gibt, auch verstehen kann, was die anderen sagen. Aber die Ordnung dieser Situation beruht ganz wesentlich darauf, dass es unmöglich ist, den anderen auf den Inhalt des Gesagten anzusprechen. Man kann sich über die Lautstärke beschweren, aber man kann nicht darauf bestehen, das Thema zu wechseln. Also zum Beispiel ein etwas weniger privates Thema zu wählen. Und das ist eine Regel des öffentlichen Lebens, die heute sehr stark beansprucht wird durch diesen Mitteilungsdrang und diesen Exhibitionismus der Handynutzer.
Das klingt danach, als sollten wir uns überlegen, wie wir damit umgehen.
Ja, da fällt mir gar nichts ein. Das haben wir einfach klaglos hinzunehmen und uns dann später zum Beispiel im Rundfunk darüber zu beschweren, was wollen Sie dagegen machen.
Also ich würde das zum Beispiel nicht hinnehmen. Ich nehme das auch nicht hin. Denn diese soziale Regelung ist entstanden in einem Kontext, also einerseits, wo die Gegebenheiten so eng sind, dass ich irgendwie nicht anders kann, als etwas mithören. Ja, dann war es klar, ich höre es zwar, aber ich mache es sozial nicht wirksam. Es ist sozusagen wie, wenn es nicht geschehen wäre, dass das gesagt wurde und ich das gehört habe. Und wenn ich das jetzt aber aufgedrängt bekomme, spreche ich Leute durchaus sehr direkt darauf an, weil jüngere Generationen, also meine Erfahrung ist, dass die diese Regeln gar nicht mehr kennen und deshalb auch bewusster darauf hingewiesen werden müssen. Mhm. Also ich sage durchaus zu Leuten, die das penetrant machen, nicht weil sie jetzt kurz mal telefonieren, dass ich das eigentlich alles gar nicht wissen will.
Und welche Reaktion kriegen Sie da drauf?
Auch unterschiedlichster Art. Ja. Aber ich finde, es ist auch eine gemeinsame Verantwortung, bestimmte Regeln, solange sie noch vernünftig und begründbar sind und gut begründet sind, was nicht bei allen Regeln, was traditionell so ist, der Fall ist, aber dass man das auch gemeinsam einfordern muss. Also ich reise sehr viel im Ruhewagen der ÖBB, österreichischen Bahn, und sehr viele getrauen sich nichts zu sagen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Ich mache das. Und ich erlebe durchwegs, wie dankbar die anderen dann sind, dass endlich jemand etwas sagt. Also mir ist schon passiert, dass ein ganzer Waggon geklatscht hat, weil ich endlich was gesagt habe.
Ja, das tue ich selbstverständlich auch. Aber das ist soziologisch gesehen ein institutionell unterstütztes Verhalten. Dafür braucht man nicht viel Mut. Und es ist gerade deswegen interessant zu sehen, wie wenig Leute sich dazu aufraffen. Wenn ich im Ruhewagen bin und die Leute brüllen in ihr Handy, lese ich ihnen selbstverständlich ihre Rechte vor. Aber das Interessante an der Institution des Ruhewagens ist ja, dass mit ihrer Etablierung alle anderen Wagen zu Brüllwagen geworden sind. Dort darf man es. Und da sind sie chancenlos. Und als ich gerade sagte, das müssen wir klaglos über uns ergehen lassen, hatte ich nicht den Ruhewagen, sondern den Brüllwagen vor Augen. Denn wenn man sich dort empfindlich zeigt, wird einem der Weg in den Ruhewagen gewiesen.
Frau Börsting, wie handhaben Sie das?
Bei mir kommt es darauf an, was ein bisschen damit einhergeht, was ich gerade sagte, was für eine Dimension Privatheit wird gerade verletzt. Also ist es im Aufzug ein Gespräch, wo es darum geht, wann das nächste Meeting stattfindet, dann ist das natürlich relativ egal für mich und unstörend. Wenn aber in der Bahn jemand neben mir sitzt und über die letzte Therapiesitzung mit der Therapeutin, dem Therapeuten spricht, dann ist das natürlich schon was anderes. Dann würde man schon mal darauf hinweisen, dass es vielleicht etwas ist, was nicht in den öffentlichen Raum gehört. Ich bemühe mich dabei aber sehr, nicht zu mahnend zu wirken, weil das kann auch Reaktanzreaktionen auslösen, wie bei allem. Ne? Also wenn man zu stark ermahnt wird, dann ist es bei manchen Leuten so, dass sie dann erst recht laut reden und erst recht eben das tun wollen, was sie nicht tun sollen. Deswegen auf jeden Fall mit Verständnis, aber auch Bestimmtheit darauf hinweisen, dass das vielleicht gerade kein Thema für den öffentlichen Bereich ist.
Kann das sein, dass uns vielleicht Zeitmanagement oder Effizienzwahn oder Selbstoptimierung dazu verleiten, Rücksicht und Taktgefühl manchmal beiseite zu lassen und so zum Verschwimmen von privatem und öffentlichem Raum beitragen?
Das ist ja auch oft der Fall bei dieser Selbstoptimierung und eben diesem ganzen Wahn nach Perfektionismus im privaten Leben, im beruflichen Leben, dass man einfach den Fokus so stark auf sich selbst setzt, dass man einfach alles andere nicht mehr wirklich wahrnimmt und dass man sich dessen, was Sie gerade gesagt haben, gar nicht bewusst ist, dass man eben auch Rücksicht nehmen sollte, dass es was mit Respekt zu tun hat, sondern man sieht einfach nur sich. Und das kann auch problematisch werden, auch aus psychologischer Perspektive und in Bezug auf die Beziehungen zu anderen Menschen, weil man einerseits sich selbst natürlich auch sehr unter Druck setzt und das Ganze auch eine negative Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung und die Selbstakzeptanz haben kann, wenn man vielleicht Ziele nicht erreicht, die man erreichen möchte, Gespräche nicht führt, die man führen wollte und so weiter. Und andererseits vernachlässigt man dadurch auch persönliche Kontakte, die Privatsphäre der anderen Person. Und wenn das beispielsweise auch in einem Gespräch oder in einer Gruppe passiert, das findet auch statt, dass man sich selbst optimiert, indem man an seinem Handy ist und Selbstoptimierungs-Apps betätigt, obwohl man eigentlich gerade in einem Gespräch mit einer anderen Person ist. Das geht dann in die Richtung Fubbing, das ist ja auch so ein Phänomen, dass sich dadurch der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin, die übergangen wird, sehr, sehr schlecht fühlt und das auch zu einer sehr schlechten Beziehungsqualität führen kann. Ich sehe da auf jeden Fall auch große Probleme im Bereich Beziehungsmanagement und Selbstwahrnehmung.
Diskretion, nein, danke. Wo bleibt die Privatsphäre? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Sozial- und Medienpsychologin Johanna Börsting, dem Soziologen André Kieserling und der Philosophin Anne Siegitz-Leitner. Inwieweit beschleunigt denn das Homeoffice das Verändern der Privatsphäre?
Also für uns Professoren und Professorinnen ist das ja nun gerade nichts Neues. Wir haben nie anders als so gelebt und sind gearbeitet und sind insofern, also die Laborwissenschaften ausgenommen, aber für die Buchwissenschaften ist das Homeoffice Standard. Und wenn man aus solchen Erfahrungen schöpfen kann, also nicht ein Neuling dieser Situation ist, dann kennt man ja auch Möglichkeiten, das zu differenzieren und weiß auch, dass das respektiert wird. Also die Kollegen rufen nicht gerade nachts und nicht gerade am Sonntag an. Und man kann auch, wenn man daheim angerufen wird, sagen, dass es jetzt nicht passt. Also ich finde die Entdifferenzierungsdiagnosen, die sich auf das Homeoffice beziehen, als könnten die Leute nicht mehr unterscheiden, ob sie mit ihrem Kind oder mit ihrer Vorgesetzten sprechen, die finde ich soziologisch unplausibel.
Diese Trennung jetzt von Arbeitsstätte und sogenannter Privatwohnung, Privatleben, ist ja auch historisch relativ jung. Das ist ja vor allem etwas, was mit der Industrialisierung eingesetzt hat. Vorher, also im bäuerlichen Bereich, ist das ja gar nicht bekannt. Und auch Handwerksbetriebe, die Es waren eigentlich Städten, wo man am selben Ort gearbeitet und am selben Ort auch gelebt hat. Und diese Lebensweisen gibt es ja auch noch. Also ich denke, sehr viel, was wir besprechen, sind auch städtische Umgebungen, die natürlich immer ausufernder werden. Ja. Aber es gibt einen anderen Umgang mit oder eine andere Festlegung von Privatsphären auch heute parallel in anderen Gegenden. Also ich komme vom Land und mir war das sehr bewusst, als ich in die Stadt gezogen bin, wie unterschiedlich hier die Regelungen sind. Ja. Am Land kann es sehr eng werden. Das kennen Leute, die auf dem Land leben, weil sehr viele sehr viel über einen wissen. Ich bin gerne in die Stadt gezogen. Ich habe aber auch bemerkt, dass es am Land insofern mehr Unterstützung geben kann. Ein alter Mann, da ist die Ehefrau gestorben und das wurde einfach bekannt. Und das wurde dann in unserem Haus wurde dann abgemacht, wer diesen Mann wann besuchen wird. Ja. Was jetzt als legitime Privatsphäre gilt, hat mit diesen Räumen, die ich gewechselt habe oder auch hin und her, ändert sich. Und auch historisch sehen wir eine Veränderung und nicht jede Veränderung ist jetzt schlecht. Es muss sozusagen permanent verhandelt werden und ich denke auch bewusst verhandelt werden. Und was vormals als unschicklich gegolten hat, in der sogenannten Öffentlichkeit zu sagen, dass das heute nicht mehr so ist, ist in vielen Fällen auch eine positive Entwicklung.
Mhm. Können Sie da nochmal ein Beispiel nennen?
Wenn wir von Privatsphäre sprechen, sind es ja sehr unterschiedliche Sphären mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen. Ja, wenn ein Staat so organisiert ist, dass die Familie sozusagen als Kernzelle der Gesellschaft gesehen wird, da gibt es ein Familienoberhaupt. Traditionell gesehen war das ein Ehemann, zumindest so wie es gedacht war. Da ist das Familienoberhaupt und das darf schalten und walten im sogenannten Privatbereich, wie es will. Da mischen sich sozusagen die anderen, und das waren dann die anderen Männer, nicht ein. Dann schafft das Räume, wo man nicht geschützt ist, weil die anderen sagen, das geht mich nichts an.
Also dieses Verschwörerische auch innerhalb von Familien, zum Beispiel mit Kindern, das bleibt mal unter uns, ne, um irgendwelche Sachen zu verdecken. Das ist ja gut, dass das nicht mehr so ist, ne?
Genau, da gab es auch durchaus solche Entwicklungen.
Sie wollten was sagen, Herr Kieserling, oder hat sich das schon erledigt?
Es ist ein Nachtrag zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, also diese ausgestellte Privatheit in Zügen und so weiter. Wir hatten ja bisher die These, dass das Zeugnis sozialer Rücksichtslosigkeit ist. Mhm. Aber ein wichtiger Aspekt fehlt ja. Es kann ja sein, dass die Leute, wenn sie im Zug lauthals telefonieren, dass die anderen die Adressaten sind.
Also Sie wollen extra Aufmerksamkeit generieren.
Ja, natürlich. In meiner Verwandtschaft gab es jemanden, der mit einem funktionsunfähigen Walkie-Talkie ins Café ging und Börsengeschäfte tätigte, indem er in dieses funktionsunfähige Walkie-Talkie sprach. Und der Sinn davon war natürlich, allen anderen Kaffeehausbesuchern zu zeigen, dass er nicht etwa ein Pleitier ist, was der Realität entsprochen hätte, sondern ein hochmögender und vermutlich auch attraktiver Mann. Das heißt, das war eine Art Selbstdarstellung. Und ich denke, dass die Telefonate sich danach unterscheiden. Also ich saß gestern gegenüber jemandem, der mehrmals in einem Ruhewagen, bis ich das stoppte, seine Sekretärin sehr von oben herab behandelte, um zu zeigen, er habe eine. Ich habe nicht geprüft, ob sein Handy funktionierte, aber es war klar, dass er da eine Show abzog und dass er ein Statussymbol produzierte in dem, was er davon sich gab.
Stellt sich die Frage, wie wir darauf reagieren sollten, sagen, ja, wir haben es gehört, Sie sind wichtig.
Ich war kurz davor zu sagen, ich bin definitiv so beeindruckt, dass weitere Bemühungen eingestellt werden.
Ich finde das ganz interessant, wenn ich da einmal kurz eingreifen darf, die Selbstpräsentation, das ist definitiv ja eine Sache, in der wir Informationen von uns preisgeben. In sozialen Medien wird es ja auch Impression Management genannt, also wir stellen uns selbst so dar, wie wir von den anderen gerne gesehen werden möchten. Natürlich ist es auf den ersten Blick so, dass wir dadurch unsere Privatsphäre oder Privatheit aufgeben bzw. reduzieren. Andererseits kann gezieltes Impression Management oder gezielte Selbstpräsentation auch eine Art von Privatheitsverhalten darstellen, weil wir nur gezielt bestimmte Informationen preisgeben und andere zurückhalten. Also genau dieses Austarieren zwischen was erzähle ich und was halte ich zurück, was möchte ich nicht von mir zeigen, kann auch eine Art von Privatheitsregulation sein, die auch immer wieder diskutiert wird in der psychologischen Forschung.
Die Frage ist, was ist denn dann noch echt daran?
Man kann unterscheiden. Also es gibt authentische Selbstpräsentation und Darstellung, idealisierte und auch negative. Das gibt es nämlich auch, dass man sich mit Fehlern darstellt oder auch von Misserfolgen erzählt. Das ist ja eine negative Selbstpräsentation, die aber auch darauf abzielt, dass man dann Mitleid bekommt oder dass man Zuspruch bekommt, was ja dann wieder belohnend wirkt. Es ist aber schon so, dass beobachtet wird, dass immer mehr Personen sich gerne authentisch darstellen würden, beziehungsweise von anderen verlangen, dass sie selbst sich authentisch darstellen, damit eben eine authentische und echte Wahrnehmung passieren kann. Es ist aber sehr schwierig und auch da oft schwer zu unterscheiden.
Das widerspricht sich doch auch, oder? Auf der einen Seite was zu inszenieren, was dann gleichzeitig authentisch ist, das geht doch gar nicht zusammen, oder?
Ja, also ich glaube, dass das, was man von Goffman lernen kann, ist, dass die Themen einer Selbstdarstellung, die Art und Weise, wie jemand sich gibt, immer sehr viel mehr über den Kontext und über sein oder ihr Publikum verrät, als über die betreffende Person selbst. Das gilt insbesondere, wenn man sich vor einem großen und unbekannten Publikum präsentiert, also im Netz. Es ist klar, man tut das nach den Regeln, die dort gelten. Man führt sich so vor, dass man im Vergleich mit anderen, deren Attraktivität bereits bemerkt wurde, und das muss nicht die physische Erscheinung sein, mithalten kann. Und das Netz ermuntert eben dazu, dass die Leute sich mit was auch immer identifiziert geben, weil es eine Stätte der unverantwortlichen und dementsprechend enthemmten Kommunikation ist. Das ist etwas, nochmal etwas ganz anderes, als wenn man sich unter Anwesenden in der einen oder anderen Weise zeigt oder gibt. Und der Unterschied liegt eben darin, dass man vor allem, wenn man unter dem Schutz eines Tarnnamens kommuniziert oder unter dem Schutz eines Allerweltsnamens, dass man nicht damit rechnen muss, im wirklichen Leben oder offline angesprochen zu werden auf das, was man im Netz von sich gegeben hat. Psychologen nennen das Dissoziation und sehen es für den Normalfall an, dass die Leute im Netz eben sozusagen eine zweite Identität, einen kleinen Avatar am Start haben, durch den sie sich im Alltag in keiner Weise restringiert eingeschränkt fühlen. Und das macht es eben so schwierig, Phänomene wie Hass im Internet beispielsweise oder auch diese Bekenntnisfreude und diesen Exhibitionismus im Internet zu interpretieren. Es kann gut sein, dass das eine Art von Spiel ist, ohne viel Rückwirkung auf das wirkliche Leben. Und gerade wenn draufsteht, jetzt sage ich mal die Wahrheit oder jetzt lasse ich mal die Hose runter und so, das sind selbstverständlich, sind das dann Authentizitätsdarstellungen, um auf Ihre Frage einzugehen. Und die Frage, wie verbindlich das ist, ist eine ganz andere Frage.
Hass, Tränen, Wut, Gefühle im Internet. Dann gibt es auch dieses Internetphänomen, das Sadfishing, dass Leute mit eigenem Leid, was sie erlebt haben, schaut her, wie schlecht es mir geht, was ich ertragen muss, nach Likes und Kommentaren fischen. Gehen uns dadurch auch vielleicht Takt und Feingefühl verloren?
Es gibt ja zwei Situationen, wo die meisten zivilisierten Menschen sich absolut gehen lassen. In der Wahl der Ausdrücke, in der Dosierung der Beschimpfung, in der Nummer des Vorschlaghammers. Das Netz und der Straßenverkehr. Und das Gemeinsame ist, dass hier wie dort keine Interaktionen bevorstehen. Frau Künast, die grüne Politikerin, hat sich einmal die Mühe gemacht, all diejenigen, die im Netz den Tod und was immer sonst noch an den Hals wünschen, also herauszufinden, wer das eigentlich ist. Und dann ist sie in Begleitung eines Spiegeljournalisten zu den Wohnungen gegangen und hat geklingelt. Und die typische Reaktion war, das ist ja toll, dass Sie uns besuchen. Kommen Sie, essen Sie ein bisschen Kuchen mit uns. Die Leute fühlten sich gar nicht verpflichtet, auf dieser Linie irgendwie konsistent zu sein. Eine komplette, nicht einmal mehr als erstaunlich erlebte Schizophrenie, eine vollkommene Dissoziation, um nochmal das Psychologenwort zu nehmen. Also damit muss man sich abfinden, sozusagen, dass da eine Art von Trennung entsteht und dass unsere Fragen, was hat das eigentlich zu bedeuten, eben auch deswegen so schwer zu beantworten sind.
Heißt es auch, dass wir verlernen, uns zu schämen?
Ja, wenn man das für eine Reaktion hält, die zunächst einmal unter Anwesenden ihren Ort hat. Also die Schamlosigkeit der Online-Kommunikation, die Enthemmung, dass man dort Dinge von sich gibt, ähnlich wie im Straßenverkehr, die man unter Anwesenden nicht oder nur in extremen Situationen von sich geben würde. Ich denke, dass ja auch unter diesem Aspekt Enthemmungen zu konstatieren sind.
Also allgemein das Schamgefühl sehe ich nicht, dass das verloren ginge. Und es ist auch die Frage, wo finden wir es noch angebracht und was nicht. Also Frauen müssen sich für vieles schämen, für das sie sich heute Gott sei Dank nicht mehr schämen. Und es gibt einen großen Bereich, wo das Ganze sehr schambehaftet ist oder wo für sich Leute schämen. Also gerade wenn man ins Internet blickt und in Social Media, wenn ich eben nicht so hübsch bin, wie diese Standards dort vorgeben, dann ist das sehr schnell mit Scham behaftet. Bodyshaming zum Beispiel funktioniert wahnsinnig gut. Mhm. Ja? Also, mhm. Und wenn wir kein Schamgefühl mehr hätten, es sind nur andere Normen, die eben diese Scham jetzt auslösen. In einem Buchbeitrag über ein Buch über Scham, da hat der Autor, also konnte er nicht verstehen, dass sich Frauen nicht schämen, wenn sie sich in der U-Bahn schminken. Mhm. Und ich habe gedacht, ach, das ist etwas, wofür ich mich schämen sollte. Also das ändert sich eben auch und in vielen Bereichen ist es gut, dass es sich ändert. Es gibt auch sowas wie eine verpflichtende Privatsphäre. Meistens sprechen wir sozusagen von der Selbstbestimmung. Aber es gibt auch Bereiche, wo die Selbstbestimmung auch in unseren Gesellschaften eine Grenze hat. Sie können im Bikini im Freibad liegen, aber vielleicht ist es nur ein Meter getrennt durch einen Zaun, wo sie nicht mehr im Bikini auftreten könnten. Ja? Da kann ich nicht einfach sagen, ja, gehe ich jetzt auch hin oder vielleicht noch weitergehend, dass sie nackt sind. Mhm. Ja? Also auch das dürfen sie nicht. Und im Englischen haben wir auch die Private Parts, sagen, was nicht gezeigt werden darf. Und dass hier unterschiedliche kulturelle Einstellungen, gerade was das Verhalten von Frauen und Körper von Frauen betrifft, da sind, wo es nicht mehr eben um die Selbstbestimmung geht, sondern als Verpflichtung und Vorgabe. Mhm. Das haben wir auch. Also es ist nicht im Verschwinden, Privatheit also das, insgesamt.
Also dass das Internet keine Zusammenrottung schamloser Menschen ist, erkennt man ja in der Themenwahl des Internet-Mobbing.
Genau, das fällt dahin.
Also wenn man fragt, wie können wir jemanden fertig machen, welche Bilder müssen wir bringen und so weiter, das ist gar nicht so originell. Wir haben zu unserer Schulzeit ungefähr auf dieselbe Weise gemobbt. Mhm. Ja. Und das ist ein Beleg dafür, dass das eine Übergeneralisierung wäre, zu sagen, da versammeln sich Leute, die kein Schamgefühl mehr haben. Mhm.
Jemand von Ihnen sagte vorhin, dass junge Leute, viele von denen gar nicht mehr wissen, wie man sich benimmt, wie man die Privatsphäre anderer berücksichtigt, was weiß ich, im Zug oder im Bus. Haben Kinder oder Jugendliche heute mehr oder weniger Privatsphäre als früher? Was würden Sie sagen?
Ja, also mehr. Wenn ich kurz antworten darf. Entschuldigung. Ach, Sie wollten sagen, mehr Privatsphäre haben die Kinder heutzutage?
Ja, weil die Online-Kontakte nicht kontrolliert werden können.
Frau Börsting, was meinen Sie?
Ich hätte gesagt, Sie haben weniger Privatsphäre als noch zu den Zeiten, in denen es keine sozialen Medien gab, weil man eben jetzt durch Online-Dienste, soziale Medien, Kontakte, Verknüpfungen, Gruppen, WhatsApp-Chats und so weiter ja so sehr verbunden ist mit allen möglichen Gruppen und Personen, dass man viel weniger mit sich selbst und bei sich selbst ist. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie man Privatsphäre und Privatheit definiert, aber ich würde es schon sagen, unter anderem auch durch das Verschwimmen von Online-Bereichen, Offline-Bereichen, durch die Bandbreite an Informationen, die man aussendet und auch empfängt. Und die Dinge, die alle dazugehören zu der Nutzung sozialer Medien, dass man einfach weniger Privatheit hat im Vergleich zu früher, wo man sich eben nur mit den Freunden vom Dorf getroffen hat, die gerade da waren oder man konnte sie per Festnetztelefon anrufen. So hat man viel weniger Kontakte gehabt.
Also ich denke auch, dass das jetzt keine Gegensätze sind, sondern das hat immer damit zu tun, wie spezifisch wir sprechen. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute in meine Privatwohnung einlasse, verliere ich in diesem Sinne Privatheit über alles, was sie sehen, hören und mitbekommen. Ja? Oder auch wenn ich Beziehungen eingehe, ist das in diesem Sinne auch ein Privatheitsverlust. Was damit nicht verloren geht, ist aber die Privatsphäre im Sinne eines Kontrollraums, wo mir zugestanden wird, dass ich Zugang erlaube oder auch Zugang verwehre.
Kann ich vielleicht noch mal kurz auf die Kinder zurückkommen?
Bitte.
Also ich stelle mir das ja so vor, das hatte ich gerade schon gesagt, dass es ein soziales System, eine besondere Gruppe gibt in der modernen Gesellschaft, wo man praktisch sehr wenige Geheimnisse, wenn überhaupt irgendwelche, haben kann vor den anderen. Und das ist die Familie. Wenn man gefragt wird, muss man antworten, auch wenn das ein neues Thema ist. Und man kann nicht einfach sagen, das geht dich nichts an. Und von dieser Regel machen die Kinder, die heranwachsenden Kinder, eine Ausnahme. Irgendwann dürfen sie das Tagebuch abschließen. Irgendwann haben sie einen Rechner, den zu öffnen ein Einbruch in ihre Privatsphäre wäre. Und das ist sinnvoll, weil die Kinder, wenn sie selbstständig werden, die Verselbstständigung ist eben eine Verselbstständigung gegenüber der Familie, sodass der Bereich legitimer Geheimhaltung für die Kinder anwächst. Das ist ein altes Phänomen. Aber wenn man diese Situation voraussetzt, dann sieht man doch auf Anhieb, dass der Zugang zum Netz die Kinder in eine Vielzahl von außerhäuslichen Kontakten verstrickt, die nachzuvollziehen den Eltern praktisch unmöglich ist. Mhm. Und in diesem Sinne meine ich, dass sie heute mehr Privatheit haben, das heißt einen größeren Raum sozialer Kontakte, den sie vor den Eltern erfolgreich geheim halten können als früher.
Ja. Was also ich denke wieder, hier kommt es darauf an, dass wir eben klar sagen können, wenn wir differenzieren, die Privatsphäre den Eltern gegenüber ist wahrscheinlich größer geworden, im Sinne, worauf haben sie de facto keinen Zugang. Ja? Die Privatsphäre anderen gegenüber ist geringer geworden, in dem Sinne, dass sie sehr viel von sich preisgeben und andere daran teilhaben lassen.
Was ist, wenn Eltern ihre Kinder tracken?
Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre der Kinder. Ganz klar. Also es gibt vielleicht Situationen, in denen das durch irgendeine Art und Weise gerechtfertigt ist. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber grundsätzlich ist es so, dass auch Kinder das Recht auf eine Privatsphäre haben. Und besonders in der Entwicklungsphase von der Kindheit zur Jugend ist es wichtig, dass die Kinder eine Autonomie und Selbstbestimmtheit entwickeln. Und das geht nicht, wenn sie getrackt werden, wenn sie also nicht autonom selbstbestimmt handeln können, weil ihre Eltern sie beobachten und eben genau nachvollziehen können, wo die Kinder sind, was sie machen. Es gibt ja auch das Sharenting, also dass man beispielsweise Kinder filmt und ins Internet stellt, ohne dass die Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Und selbst wenn die Kinder das in dem Moment nicht aktiv mitbekommen, irgendwann werden sie es vermutlich mitbekommen und fühlen sich nachträglich in ihrer Privatsphäre verletzt. Also ich finde, das ist aus entwicklungspsychologischer Perspektive und in Bezug auf die Autonomieentwicklung der Kinder bedenklich zu betrachten.
Also hier würde ich eben auch differenzieren. Wir müssen genau schauen, in welchem Entwicklungsstadium und in welchem Alter sich denn die Kinder befinden und auch individuelle Entwicklungen. Ja, wenn ein Kind gelernt hat, schon sehr früh gut auf sich selbst aufzupassen, dann ist es weniger folgenreich, hoffentlich, wenn sich das Kind, ohne dass es überwacht wird, dann auch in anderen Räumen befindet. Darauf muss ich als Elternteil ohnehin vertrauen, dass ich möglichst so erziehe, dass das Kind sich auch gut schützen kann, wenn ich nicht dabei bin. Und ein Punkt, wenn man das Handy so behandelt aus Sicht der Elternteile oder auch von anderen, dass man sagt, das ist deine Privatsphäre, dann hat das auch die Gefahr, dass diese Menschen glauben, diese jungen Menschen, alles, was ich mit dem Handy mache, ist privat. Und nur weil es den Eltern gegenüber privat ist, heißt das eben in dem Sinne überhaupt nicht, dass das, was sie dort tun, anderen nicht bekannt wird und den ganzen Firmen bekannt ist.
Und ist es nicht auch so, also wenn die Kinder heute mehr und mehr mit Siri und anderen Sprachassistenten aufwachsen, mit vernetzten Geräten, Smart Home, kriegen Kinder dann überhaupt noch eine Idee davon, was das ist, Privatsphäre?
Ja, spätestens wenn sie ihren ersten Freund oder ihre erste Freundin kennenlernen und lieben lernen, werden sie zu schätzen wissen, was sie an einer Privatsphäre haben. Da habe ich überhaupt keine Bedenken.
Wie ist es mit uns Erwachsenen? Wollen wir überhaupt noch Privatsphäre, wenn wir uns so der Technik ausliefern, die uns ständig überwacht? Es geht ja auch noch weiter, Überwachungskameras von Kommunen installierte oder von uns selber auch vor unseren Häusern.
Also ich will bestimmte Privatsphären nach wie vor, andere vielleicht nicht mehr, aber ich bin ja seit 30 Jahren im Thema drinnen. Ich mache das sehr bewusst. Mir ist auch aber klar bewusst, dass ich mich nicht da aus allem raushalten kann. Will ich auch gar nicht. Aber ich muss nicht alles toll finden, was Technik erlaubt.
Ich würde noch ergänzen, also ja, natürlich wollen wir zu einem bestimmten Maß Privatheit und Privatsphäre haben, allein um uns wohlzufühlen und auch einmal ja, emotional sein zu können mit sich selbst und ohne Bewertung und Beobachtung von anderen. Aber auch hier spielt wieder Kosten-Nutzen-Kalkulation eine Rolle. Solche KI-Assistenten sind natürlich sehr, sehr praktisch im Alltag. Sie helfen mir, ich kann schnell Informationen finden beziehungsweise bekomme sie auf dem Silbertablett serviert. Das ist in dem Moment eine so große Belohnung oder ein Benefit, dass ich die Nachteile der reduzierten Privatheit in dem Moment nicht sehe. Und ein weiterer Aspekt zusätzlich zu diesem Kosten-Nutzen-Aspekt ist, dass viele auch einfach resignieren und sagen, na gut, dann haben sie halt meine Daten, was sollen sie damit machen, ich habe nichts zu verstecken. Das findet man auch ganz oft in Befragungen, ne? Einfach dieses Aufgeben. Das hat aber oft was damit zu tun, dass wenig Wissen vorhanden ist darüber, was eigentlich mit den Daten passiert. Also insbesondere auch im Bereich von Privatheit und Internet, im politischen Bereich, politisches Targeting beispielsweise ein großes Thema oder eben auch Smart Homes, weil wir gerade drüber gesprochen haben, über KI-Assistenten und so weiter. Ich glaube, oder es hat sich auch schon gezeigt, dass je mehr die Menschen darüber wissen, desto gefährlicher wirkt es dann auch für einen und es so anders werden dann eben auch die Gedanken, die man darüber hat. Also das sind auch wieder zwei Perspektiven, die man mit einbeziehen muss.
Die moderne Technologie, die greift nach und nach auf unser Alltagsleben über. Es wird mehr und mehr, wird sie irgendwann unsere Privatsphäre verschlucken?
Nein, das glaube ich nicht. Also das ist das verschluckt, glaube ich nicht. In manchen Beziehungen gibt es einfach Begehrlichkeiten. Das ist ganz stark von den großen Tech-Konzernen. Es ist auch was Verführerisches, dass es jetzt diese KI gibt. Da werden Daten gesammelt, sie lagern das in eine Cloud aus, sie verwenden zentrale Rechner, weil das lokal auf ihrem Handy dann gar nicht mehr laufen kann. Also das wird verdeckt und dann ist die Frage, wie viel Macht haben die über unser Leben? Und das andere ist der staatliche Bereich, eine ganz andere wichtige Beziehung noch sozusagen, wo Privatsphäre ganz, ganz zentral ist, weil der Staat eben solche Macht über uns haben kann, eben ob er uns auch unserer Freiheit beraubt und uns einsperren kann.
Ja. Ich habe nichts zu verbergen, hat jemand von Ihnen auch gerade gesagt. Herr Kieserling, ist das ein guter Spruch, um seine Privatsphäre aufrechtzuerhalten?
Ja, wenn er zuträfe.
Das heißt, er tut es nicht?
Also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der nicht Informationen über sich preisgibt durch Internetnutzung, die zum Beispiel ein Terrorstaat für Erpressungszwecke nutzen könnte. Den möchte ich sehen. Und das, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, ich habe nichts zu verbergen, ist, ich fühle mich in einem Rechtsstaat sicher. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn man den Rechtsstaat sich als variabel vorstellt, und es gibt ja Leute, die an seiner Abschaffung arbeiten, dann kommt man ins Nachdenken.
Genau. Also ich sage immer, Daten sind gespeichert, die liegen vor, Regierungen wechseln. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass etwas nicht gegen uns genützt wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwo etwas geschrieben, was ich denke, das darf man nicht sagen, ja, in der Gesellschaft, wo ich lebe. Aber wir erleben es jetzt, dass Studenten, die ein Studentenvisum für die USA beantragen, ihre Social-Media-Account-Profile auf öffentlich stellen müssen. Das ist ein massiver Eingriff und da geht es nicht darum, dass ich generell was total Tabuisiertes gesagt habe, sondern dass eine bestimmte Gruppe das als verdächtig einstuft. Und es geht noch weiter, was wir in der Privatheitsforschung auch haben, dass gesagt wurde, wenn jemand sein Profil nicht auf öffentlich gestellt hat oder keines hat, so wie ich bei den meisten Plattformen, der als verdächtig gilt. Das ist eine neue Dimension.
Wie können wir uns gegen solche Eingriffe in die Privatsphäre wehren? Haben Sie eine Idee, Frau Börstig?
Das ist natürlich eine große Frage zum Schluss. Insbesondere in Bezug auf soziale Medien kann man natürlich einiges tun, um zu versuchen, diese Eingriffe zu verhindern. Also indem man bestimmte Einstellungen vornimmt, indem man sich darüber informiert, welche Daten geteilt werden, mit wem die Daten geteilt werden, ob ich bestimmte Dienste nutze oder nicht nutze, ein Bewusstsein darüber schaffen, dass bestimmte soziale Medien miteinander verknüpft sind, zusammengehören und auch Informationen austauschen. Und ganz wichtig, ja, sich auch bei einem wahrgenommenen Missbrauch melden, Dinge austarieren, sich beschweren und das Recht einfordern, das man eigentlich auch hat, nämlich das Recht auf Privatheit. Das wäre so ein übergeordneter Zusammenschluss von Dingen, die man machen könnte. Es ist aber nicht so, dass man 100%ige Privatheit dadurch gewährleisten kann. Es ist immer nur ein Austarieren zwischen dem Ideallevel und dem tatsächlichen Level und man möchte dahin kommen, wo man sich wohlfühlt, was man akzeptieren kann, weil 100%ige Privatheit gibt es so im allgemeinen öffentlichen Raum, insbesondere vor dem Hintergrund neuer Technologien und sozialer Medien, meiner Meinung nach nicht.
Diskretion, nein danke, wo bleibt die Privatsphäre? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Soziologen Professor Dr. André Kieserling von der Uni Bielefeld, mit der Philosophin Anne Siegitz-Leitner von der Uni Innsbruck und mit der Sozial- und Medienpsychologin Johanna Börsting von der Uni Hannover. Mein Name ist Marion Theiß. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.